Einen schönen guten Morgen. Das ist Gemeinde live heute. War nicht ganz so gedacht. Ich habe schon gedacht, dass von meiner Predigt gelesen wird der Text, aber ich hoffe, ihr habt noch den Text im Kopf. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich heute das Thema geändert habe. Das Thema, über das ich heute reden werde, heißt, wenn das Evangelium die Welt erschüttert. Jeder, der diesen Text mal schon zu Hause oder jetzt auch zugehört hat, kommt nicht in ersten Blick zu diesem Thema. Wenn man aber über dieses Thema eine Exegese macht, so kommt man natürlich zu diesem Entschluss. Also die Predigt für heute, das Evangelium, wenn es die Welt erschüttert. Was passiert eigentlich, wenn Menschen wirklich Jesus kennenlernen? Einige haben so den Eindruck, dann werden die Menschen etwas freundlicher, sie werden freundlicher miteinander umzugehen, sie gehen tatsächlich in einem Gottesdienst, lesen einfach in der Bibel und so schmilzt das Leben dahin. Aber die Apostelgeschichte zeigt etwas anderes. Das Evangelium ist etwas Radikales. Wenn Jesus einen Menschen verändert, bleibt diese Veränderung nicht auf seinem privaten Leben allein beschränkt. Sie verändern seine Beziehung, das Evangelium verändert seine Beziehung, seine Entscheidungen, seine Werte und irgendwann wird sogar die Gesellschaft verändert, in der dieses Mensch lebt. Und genau das ist hier in Ephesus geschehen. Paulus war dort und er predigte nicht gegen irgendwelche Wirtschaft oder Demonstrationen. Er hat keine politische Bewegung gegründet. Er hat auch nicht dazu aufgerufen, den Tempel der Artemis zu zerstören. Er hat schlicht und einfach den Jesus, den Gekreuzigten, gepredigt. Aber diese Botschaft beginnt, etwas in der Stadt zu verändern. Menschen verlassen ihre Wege. Sie wenden sich von den Götzen ab. Ihr Umgang mit dem Geld verändert sich. Ihre Prioritäten verändern sich. Und plötzlich merken Menschen, die bisher in dieser Stadt das Sagen hatten, wenn es so weitergeht, so werden wir benachteiligt. Und damit wird deutlich, das Evangelium erschüttert eine Gesellschaft, nicht zuerst durch eine politische Macht, sondern durch veränderte Menschen. Wo Menschen Jesus Christus begegnen, werden Götzen entlarvt. Abhängigkeiten werden aufgedeckt und falsche Sicherheiten erschüttert. Deshalb ist die Geschichte von Ephesus nicht nur eine Geschichte über den Aufruhr vor 2000 Jahren. Sie stellt uns heute die Frage, was geschieht, wenn das Evangelium wirklich unser Leben erreicht? Denn das Evangelium will nicht nur einen Platz in unserem Leben bekommen. Das Evangelium will uns Menschen ganz verändern. Wenn das geschieht, bleibt niemals ohne Folgen. Und nun, der Text hat vier Punkte. Der erste Punkt heißt, das Evangelium verändert das Leben und dadurch auch die Gesellschaft. Der zweite Punkt, hinter religiösen Widerstand steht oft Macht und Geld. Der dritte Punkt, Götzendienst versklavt Menschen. Und der vierte Punkt, Gott bewahrt seine Diener. Die Geschichte von Ephesus zeigt, wenn das Evangelium Menschen verändert, gerät auch das gesamte System ins Wanken. Und nun komme ich zum ersten Punkt. Das Evangelium verändert das Leben und auch dadurch die Gesellschaft. Das haben wir gehört in den Versen 23 bis 26. Lukas beginnt: Es entstand aber eine Zeit und jene Zeit nicht geringer Aufruhr bereits des Weges. Das haben wir schon in der Einleitung etwas gehört. Der Weg war für die frühere Gemeinden der Ausdruck der Beziehung von Christus zu Christen. Warum gilt plötzlich alles ins Aufstand? Weil Menschen sich bekehrt haben. Sie kaufen keine Artemis-Figuren mehr. Sie bringen keine Opfer mehr. Sie glauben nicht länger an den Götzen. Paulus hatte immer wieder gepredigt: Das sind keine Götter, die mit Händen gemacht werden. Das erinnert uns an das Alte Testament, dem Psalm 115. Das steht geschrieben: Die Götzen haben Augen, aber sie sehen nicht. Sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Und Jesaja 44 spottet über diese Menschen und sagt: Der ein Stück Holz Feuer macht und aus dem Rest einen Götzen schnitzt. Paulus greift diese Worte wunderbar auf. Ein Gott, der die Menschen hergestellt haben, kann keine Menschen retten. Die Folge waren sichtbar. Das Erstaunliche ist, Paulus organisiert keinen Boykott. Er startet keine politische Bewegung. Er greift niemanden persönlich an. Er predigt einfach den gestorbenen und auferstandenen Christus. Und Menschen ändern sich freiwillig ihr Leben. Das Evangelium wirkt von innen nach außen. Nicht zuerst die Gesetze verändern den Menschen, sondern das neue Herz, von Christus angesteckt, verändert eine Gesellschaft. Und dies Gleiche gilt auch heute. Wo Christus seine Herrschaft übernimmt, wir haben es schon oft selber erfahren, werden ihn verändern. Familien werden anders geführt. Umgang mit dem Geld verändert sich. Ehrlichkeit wächst. Vergebung untereinander wird möglich. Christus verändert die Welt nicht durch Macht, sondern durch Heiligung. Die Herrlichkeit Gottes beginnt zu leuchten in den Herzen der Menschen. Jesus nennt seine Gemeinde Salz und Licht. Salz ist eine Metapher für die Menschen, die ihr Herz für Jesus geöffnet haben. Aber Salz hat eine Eigenschaft, ohne Lautsprecher zu sprechen. Das Licht hat eine andere Funktion. Das Licht wirklich entlarvt die böse Taten und macht sie zur Schau. Mein zweiter Punkt. Hier hinter religiösem Widerstand steht oft Macht und Geld. Verse 24 bis 27. Jetzt tritt Demetrius auf. Er war ein Silberschmied, wie wir es gehört haben. Er stellte kleine Tempelmodelle der Artemis her. Pilger aus der ganzen Welt kaufen sie als Antiquität. Kurzer Ausflug in die Geschichte. Der Tempel der Artemis in Ephesus war ein 7-Weltwunder der Antike. Aber man sollte die Frage stellen, was versprach eigentlich der Tempel? Und man kommt zu 3 großen Punkten. Erstens, Schutz und Segen der Göttin Artemis. Menschen glauben, dass Artemis ihre Verehrten beschützt. Sie baten um Gesundheit und Fruchtbarkeit, eine sichere Geburt und Erfolg. Zweitens, der Tempel war auch Asyl für Asylschützende, Suchende. Der Tempel galt zeitweise als Fluchtort. Wer sich in den Tempelgebäude flüchtete, konnte dort von der Götzen Schutz finden. Der dritte Punkt, den wir sehen, Wohlstand. Der Tempel war auch ein bedeutendes Wirtschaftszentrum. Händler spendeten Opfer, hofften auf Geschäftserfolge, göttlichen Beistand. Aus der Sicht der Bibel. Im Neuen und im Alten Testament wird der Tempel in der Geschichte von Paulus und Tarsus erwähnt. In Apostelgeschichte 19 führte die Verkündigung des Evangeliums in Ephesus zu einem Aufruhr, weil viele Menschen hörten, Artemis Figuren kauften, der Silberschmied Demetrius befürchtete wirtschaftliche Verluste und seinen Ruf. Er rief aus, groß ist die Artemis der Epheser. Aus christlicher Sicht hat der Tempel keine tatsächliche göttliche Macht, sondern war ein Zentrum des heidnischen Artemis-Kultes. Am Kult wurden wirklich Millionen verdient. Religion war ein riesiges Geschäft. Demetrius hält nun eine geschickte Rede. Interessant ist, wie er seine Rede beginnt. Er beginnt nicht mit einer Religion. Er beginnt mit Geld. Und er sagt, wisst ihr, dass dieses Erwerb, dieser Wohlstand uns jetzt genommen werden kann. Das eigentliche Problem lautet, unser Einkommen ist in Gefahr. Das zeigt das wahre Herz. Oft wird Religion tatsächlich vorgeschoben. In Wirklichkeit geht es um Besitz, um Macht, um Einfluss. Ja, um Status. Das ist bis heute leider aktuell. Menschen lehnen Christen selten nur deshalb ab, weil sie intellektuelle Probleme damit haben. Oft kostet das Evangelium wirklich etwas. Vielleicht müssen alle Menschen, die das Evangelium gehört haben, ihre unsaubere Geschäfte aufgeben, seine unmoralischen Werte verlassen, ja, den eigenen Stolz loslassen, Macht abgeben, Kontrolle anderen abgeben. Nicht der Verstand ist das größte Hindernis, sondern das harte Herz. Ihr könnt nicht Gott und den Mammon dienen, hat Jesus manchmal gesagt. Manemon beansprucht wirklich Anbetung. Er verspricht Sicherheit. Doch er macht Menschen zu wirklichen Sklaven. Demetrius ist dafür einer der besten Beispiele. Er verteidigt sichtbar Artemis. In Wahrheit verteidigt er nichts anderes als sein Geldbeutel. Eine persönliche Frage ist, denke ich mal, gestattet. An welche Artemis konnte und besitzt unser Herz? Vielleicht nicht genau die Statue, aber vielleicht Karriere, Besitz, Anerkennung, Erfolg, Sicherheit, Freiheit, ja sogar eigenen Dienst. Alles, was Christus vom ersten Platz verdrängt, wird oft zum Götzen. Johannes beendet seinen ersten Brief mit erstaunlichen Worten. Kinder, hütet euch vor dem Götzendienst. Mein dritter Punkt. Götzendienst versklavt Menschen. Die Verse von 28 bis 29. Nachdem Demetrius gesprochen hat, explodiert die Menge. Sie schreit: Groß ist die Artemis der Epheser. Immer wieder, stundenlang. Später lesen wir 2 Stunden lang. Die Frage entsteht: Ist das wirklich Anbetung? Ich denke, nein. Das ist Massenhysterie. Die Stadt gerät in Verwirrung. Menschen rennen hin und her. Andere wissen gar nicht, warum sie dort sind. Emotion ersetzt die Wahrheit. Was bedeutet das? Nicht mehr das, was wahr oder sachlich richtig ist, bestimmt meine Überzeugung, sondern was ich innen fühle. Ein Beispiel dafür. Wahrheit, die Aussage ist nach den vorliegenden Fakten falsch. Emotion sagt, aber ich fühle, es fühlt sich sehr richtig an. Was ist das Ergebnis davon? Ergebnis, das Gefühl wird zum Maßstab für das, was wahr gilt. Das Problem ist nicht, dass Emotion unwichtig wäre. Gefühle können uns wichtig über uns selbst was sagen. Aber sie sind kein zuverlässiges Instrument, um festzustellen, was tatsächlich Wahrheit ist. Ein klares Beispiel in unserem Text. Lärm ersetzt Argumente. Gewalt ersetzt Vernunft. Genau das tut wirklich der Götzendienst. Wo die Wahrheit nicht mehr durch vernünftige Argumente und moralische Verantwortung getragen wird, tritt etwas anderes an ihre Stelle. Lärm, Macht, Zwang, Manipulation. Lärm ersetzt Argumente. Ein Argument versucht, einen Menschen durch Wahrheit und Vernunft zu überzeugen. Das sagt sinngemäß: Prüfe, was ich sage. Wenn es wahr ist, solltest du es annehmen. Götzendienst funktioniert völlig anders. Das sichtbare Bild der Zeremonie, ja sogar Musik, die Masse, die religiöse Inszenierung, die Autorität eines Priesters ohne eine emotionale und soziale überwältigt. Der Götze kann nicht argumentieren. Er kann keine Wahrheit erklären. Deshalb muss die Inszenierung herhalten für die Wahrheit. Götzen versprechen wirklich Freiheit, aber sie binden auch gleichzeitig den Menschen. Geld anbeten hat nie, wer Geld anbetet, hat nie genug. Wer Macht liebt, wird immer nach mehr streben. Wer Anerkennung sucht, lebt ständig in Angst, sie zu verlieren. Wer Vergnügen vergöttert, braucht immer einen größeren Reiz. Jesus allein ist der Weg, der frei macht. Deshalb sagte er: Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Die Welt von heute. Unsere Gesellschaft verehrt andere Götzen, nicht die Artemis, aber vielleicht die Selbstverwirklichung, Konsum, sexuelle Ausrichtung, ja, Nationalismus, Technik, andere Ideologien. Der Name der Götter hat sich verändert. Leider das Herz des Menschen nicht. Johannes Calvin sagte einmal, das Menschenherz ist eine Götzenbank. Was meinte er? Johannes Calvin meint und beschreibt eine tiefgreifende Beobachtung über die menschliche Natur. Unser Herz neigt dazu, Dinge zu erschaffen, zu verehren, die wir als oberste Werte oder als Götzen betrachten. Was ist ein Götze? Im biblischen Verständnis aus Hesekiel 14, Vers 3. Eine Übersetzung von Tim Keller. Ein Götze, alles, was wichtiger ist als Gott. Egal, ob es Sexualität, Geld, Prioritäten, Karriere, Familien, Gesundheit oder andere sogar gute Dinge handelt. Götzendienst liegt vor, wenn wir eine gute Sache zu Alternative oder göttliche Rolle eingestehen. Also anbeten, als ob sie unser tiefstes Glück und Sinn und Sicherheit geben können. Calvin betont, warum Götzenbank? Dass das menschliche Herz ständig eine Produkte herstellt, Werte, Träume, Ziele, die wir als oberste Priorität setzen. Diese können sich ändern, aber sie sind immer selbstgemachte Götzen. Und Gott verändern können oder zur Seite schieben. Warum eine Fabrik? Ja, weil die Quelle aus diesen Werten entsteht. Die Produkte sind die Dinge, die wir dann anbeten. Das Gleiche lehrte auch Jesus in Matthäus Evangelium. Das Evangelium zerstört diese Götzen. Darum ist eindeutig, wird das Evangelium bekämpft. Nun komme ich zu meinem vierten Punkt. Gott bewahrt seinen Diener. Verse 30 bis 31. Jetzt ist es gefährlich. Paulus möchte ins Theater gehen. Das entspricht seinem Charakterwesen. Er hat Mut. Ich weiß nicht, woher er die Motivation hat. Vielleicht, weil er es Jesus nacheifern wollte. Oder vielleicht, weil es sein Auftrag war. Diesmal sagt Gott nein. Heute nicht. Wie? Nicht durch einen Engel, nicht durch Wunder, sondern durch Menschen. Die Jünger halten ihn zurück, so dass sogar die Verantwortlichen in dieser Stadt ihm einen Rat geben, der sollte da nicht hingehen. Dass sie Paulus freundlich gesinnt waren, zeigt, wie weit Gott bereits gewirkt hatte. Gott gebraucht sogar heidnische Beamten, um seinen Diener zu schützen. Gottes Vorsehung. Wir erwarten oft übernatürliche Wunder. Doch Gott wirkt meistens durch Freunde. Ja, durch Geschwister. Durch Warnungen. Offene Türen und geschlossene Türen. Ja, durch Umstände. Manchmal schützt Gott uns gerade dadurch, dass es etwas gar nicht klappt. Vielleicht haben wir später sogar erkannt. Damals waren wir enttäuscht. Heute, was weiß ich, Gott hat mich bewahrt. Paulus wollte gehen, Gott wollte ihn einfach bewahren. Und Gottes Wille setzt sich wirklich durch. Nun komme ich zur Anwendung. Was bedeutet dieser Text für uns heute? Erstens, hab keine Angst vor dem Evangelium, das etwas verändert. Aber wenn unser Glaube niemanden herausfordert, vielleicht sollten wir die Frage stellen, leben wir nicht wirklich angepasst? Das Evangelium war nie bequem. Es verändert Menschen und dadurch auch natürlich die Umgebung und die Welt. Zweitens, prüfe dein Herz. Was besitzt dich? Wofür kümmerst du dich? Was macht dich wütend, wenn deine Meinung bedroht wird? Dort könnte vielleicht der Götzen stehen. Drittens, rechne wirklich mit Widerstand. Nicht jeder, der sich Jesus bekennt, wird sich auch freuen, wenn Jesus Christus der Herr wird. Jesus hat es angekündigt. Doch wir kämpfen nicht mit Hass. Wir antworten mit dem Evangelium der Liebe, Wahrheit und Treue. Viertens, vertraue Gottes Bewahrung. Jede Gefahr nimmt Gott uns weg. Aber keine Gefahr entgleitet seiner Hand. Unser Leben liegt in den Händen unseres Gottes und nicht in den Händen der Gegner. Schlussgedanke. Mithridates dachte, er verteidigt Artemis. In Wirklichkeit beweist der Aufstand die mächtige Evangelium bereits geworden ist. Hätte Paulus keinen Einfluss gehabt, wäre niemals jemand auf die Straße gegangen, um zu protestieren. Der Verruf war unbedingt das größte Kompliment für die Kraft des Evangeliums. Und das gilt auch heute noch. Wo Christus Menschen verändert, werden die Götzen erschüttert. Wo Götzen erschüttert werden, wird Widerstand aufstehen. Doch über allem steht der auferstandene Herr. Keine Wirtschaft, keine Ideologie, keine Religion, keine Menschenmenge. Keine Macht dieser Welt kann den Lauf des Evangeliums aufhalten. Denn Jesus selbst hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforte des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich bin so überwältigt von diesem Text. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass das Evangelium Wirklichkeit wird. Ja, es verändert Menschenherzen und es erreicht auch andere. Und so möchte ich dich sehr, sehr herzlich bitten, dass wir keine Götzen aufbauen, sondern wirklich dich aus unserem Weg anschauen und diesen Weg, den du uns vorgezeichnet hast, auch gehen. Ich bitte dich, erbarme dich über uns. Amen.